Medien, Bildung, Digitalisierung. Der Podcast zur Ringvorlesung der PH Freiburg.
Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Podcasts, begleitend zur Ringvorlesung Medien, Bildung, Digitalisierung. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir im Studio der PH sind. Davor haben wir es über Zoom aufgezeichnet. Und heute darf ich jemanden begrüßen, bei der ich mir sicher bin, dass wir viele Schnittpunkte haben, denn ich studiere Geschichte auf Lehramt, sie ist studierte Geschichtslehrerin. Ich spiele gerne mal Computerspiele, sie bespricht sie wissenschaftlich. Ich darf begrüßen Lisa König von der PH Freiburg.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Jetzt sollen die auch noch zocken, Games in der Bildung, das ist der Titel des Vortrags.
Genau.
Folgendes Szenario: Sie wenden ihre Forschung in der Schule an und die Eltern kommen Ihnen mit genau diesem Satz. Wie würden Sie sich rechtfertigen auf die Frage, warum sollen die jetzt auch noch zocken?
Den Satz erleben wir tatsächlich immer öfter. Also gerade wenn wir eben mit Forschungsprojekten dann konkret an die Schule gehen oder eben auch mit unseren Fellows vom Zentrum, die dann eben konkret in der Schule arbeiten, da sind natürlich die Sorgen erstmal bei allem, was irgendwie neu ist, bei allem, was irgendwie digital ist, sind eigentlich erstmal dieselben. Nämlich mit, muss das denn auch noch sein? Und ich, beziehungsweise wir vom Zentrum für didaktische Computerspielforschung sagen, ja, das muss auf jeden Fall und das aus mehreren Gründen. Der erste ist, dass Computerspiele ein ganz zentraler Bestandteil der Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern sind. Und wenn wir Unterricht so gestalten wollen, dass er die Lebenswelt von unseren Kindern ernst nimmt, dann kommt er um sowas wie digitale Medien und eben Gaming überhaupt nicht drumherum. Das heißt, das ist ein Phänomen, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Aber nicht nur die Lebenswelt ist relevant, sondern, und das ist das zweite Argument, das eigentlich viel stichhaltiger ist, Computerspiele eignen sich aufgrund ihrer Gegenstandsspezifik ganz hervorragend, um daran sowohl fachliche Inhalte als auch fächerübergreifende Inhalte gemeinsam zu thematisieren und dabei auch neue Wege des Lernens zu eröffnen.
Aber jetzt muss man ja auch sagen, Zocken ist wahrscheinlich kein Allheilmittel. Was muss denn ein Computerspiel haben, damit es didaktisch wertvoll wird?
Ja, ganz genauso wie alle anderen Gegenstände, die wir im Unterricht auch einsetzen, folgen sie didaktischen Kriterien. Das heißt, wir schauen uns an, welches Computerspiel entspricht denn beispielsweise einem didaktischen Kriterium. Eins, das ganz zentral ist dabei die Lernzielorientierung. Das heißt, was lernen wir denn da überhaupt dran? Und genauso, das ist mein Lieblingsbeispiel aus dem Deutschunterricht, wenn wir beispielsweise uns Lektüren aussuchen, die wir mit unseren Kindern im Deutschunterricht lesen, dann gehen wir auch nicht an die Tanke und holen irgendwie das hinterallerletzte Heftchen hervor, sondern wir überlegen uns eben, was ist eine sinnvolle Geschichte, die man thematisieren kann. Und es ist dann eben bei Computerspielen ganz genau dasselbe. Und wir schauen uns an, was kann man da konkret dran lernen? Das kann ein AAA-Titel sein, das kann aber auch ein ganz, ganz kleines Indie-Game sein, solange man was dran lernt. Und das Ganze dabei spielerisch spricht da erstmal überhaupt nichts dagegen.
Kannst du mir denn gerade so ein Beispiel nennen für ein Fach und gegebenenfalls dann das passende Spiel dafür?
Total gerne. Nehmen wir doch einfach mal Geschichte, wenn es eben auch Ihr Fach ist. Da haben wir natürlich dann, wenn wir jetzt zum Beispiel in die unteren Jahrgangsstufen gucken, also Klasse 5, 6, haben wir sowas wie antike Verstehen lernen. Das heißt, dass sich Kinder eben damit auseinandersetzen, wie antike Kulturen gelebt haben. Und da haben wir halt das Problem, dass wir Kiddies nicht alle gemeinsam ins Flugzeug zu den Pyramiden bekommen. Das heißt, wie machen wir das, um da antike Kulturen zu realisieren? Und da sind zum Beispiel die Assassin's Creed Discovery Touren von Ubisoft ganz hervorragend geeignet, weil die angesiedelt an die Assassin's Creed Reihe didaktische Touren aufbereitet haben durch ihre Spielwelten, wo die Kinder sich eben mit einzelnen Bestandteilen antiker Kulturen auseinandersetzen können. Oder eben dann beispielsweise, wenn wir dann ein bisschen weiter gucken, bei Deutsch jedes geschichtenerzählende Computerspiel, das eine plausible Geschichte erzählt, ist erstmal geeignet. Wir haben beispielsweise mit Trüberbrook in verschiedenen Altersstufen, vor allem in der Klasse 8, in verschiedenen Studien zusammen mit der Stiftung Digitale Spielekultur zusammengearbeitet. Oder sowas wie Life is Strange werden wahrscheinlich auch viele von den ZuhörerInnen kennen, weil es einfach ein sehr, sehr populär kulturell diskutierter Titel ist, mit dem man aber ganz passend Englischunterricht gestalten kann. Man hat eine authentische Sprachausgabe, daran können sich Kinder orientieren. Man hat meistens Settings, die fast einer problemorientierten Kinder- und Jugendliteratur gleichen. Die sind super geeignet. Wenn da jetzt euer Fach nicht dabei war, guckt einfach mal bei uns auf der Website vorbei, weil wir haben eine ziemlich umfangreiche Datenbank zu Spielen, die in unterschiedlichen Fachkontexten und unterschiedlichen Altersstufen geeignet sind, sowohl von der Primarstufe bis hin in die hohe Sekundarstufe 2.
Wir haben ja bei der Ringvorlesung mittlerweile für den Podcast eingebürgert, dass die ReferentInnen jeweils eine Frage an den oder die nächste stellen dürfen.
Oh, schön.
Zuvor war Jonas Lander dran, der war von der Medizinischen Hochschule in Hannover. Mhm. Und hat über das Thema digitale Gesundheitsthemen digital recherchieren, referiert und er hat Ihnen eine Frage
mitgebracht. Oh, da bin ich sehr gespannt.
Die spiele ich gerade mal ein.
Gerne.
Also mich wird vielleicht einfach interessieren, in welchen Fällen eigentlich Games in der Bildung wirklich was helfen. Also ist das in jedem Fall immer, kann man das überall dann praktisch einsetzen? Ist das so das Ziel, dass Games ganz viel unterstützen? Oder gilt es eigentlich nur irgendwie für bestimmte Bereiche, dass man sagt, also bei dem und dem Thema können Games irgendwie sehr gut helfen? Und aber in anderen Punkten kann man sie auch, sollte man auf gar keinen Fall darauf zurückgreifen. Also diese Frage ist, wie universell einsetzbar ist das eigentlich und für welche Situationen könnte das gelten? Das fände ich einen spannenden Punkt.
Das ist eine ganz, ganz arg zauberhafte Frage, weil sie eben auch gerade so diesen Fokus auf didaktisches Lernen überhaupt so ein bisschen wirft. Und sowohl ja als auch nein ist die Antwort, aber ich versuche das so ein bisschen zu kontextualisieren. Also bei Computerspielen ist es natürlich auch so, die nimmt man nicht wie eine Wunderkugel, schüttelt sie und automatisch funktioniert Lernen. Also das ist halt leider irgendwie nicht so, dass man auf den Knopf drückt, nur wenn man dann anfängt zu spielen, funktioniert irgendwie Lernen besser. Sondern man muss sich trotzdem sehr genau überlegen, für welchen Zweck setze ich welches Spiel ein. Und daher sind erstmal nicht alle Spiele einsetzbar und damit sind sie erstmal auch nicht universal einsetzbar. Aber wir haben eine ganz große Bandbreite an Spielen, die sich eben für eine gewisse Lernzielorientierung ganz hervorragend eignen. Und da sind es dann eben auch nicht nur so kleine Nischen, wo man sagen kann, okay, das eine, das geht vielleicht zur Not dann mal für irgendeine ethische Frage oder Dilemmasituation, sondern das sind wirklich ganz breit gefächerte Angebote, die dann eben doch einen gewissen Universalanspruch haben, sodass man sagen könnte, Computerspiele sind erstmal universal einsetzbar, solange ich weiß, wofür. Und wenn ich mir davor Gedanken gemacht habe, was ich denn konkret gerne möchte, mit meinen Schülerinnen und Schülern und mit meiner Lerngruppe, was brauchen die vielleicht auch gerade, dann sind Games erstmal ein Zugriffsmittel wie jedes andere digitale Unterrichtsmedium auch, das eingesetzt werden kann, nicht muss, aber vielfältige Potenziale bietet.
Da würde mich auch interessieren, weil das ist ja wirklich so, dass wir eigentlich alle Medien einsetzen im Unterricht. Mhm. Wir setzen Bücher ein, wir setzen Filme ein, wir setzen Musik ein.
Ja.
Warum nicht die Games?
Die kurze Antwort darauf ist, Bildung ist ein extrem träger Tanker. Und erstmal ist es so, dass alles, was neu ist und alles, wo man irgendwie so denkt, oh Gott, wo kommt das denn her? Computerspiele waren ja auch lange in den 80er, 90er Jahren so ein bisschen in der Schmuddelecke. Dass man sich überlegt, okay, muss das denn dann konkret im Unterricht sein? Aber genau die Frage stellen wir nämlich, wenn wir sagen, wir setzen alle Medien im Unterricht ein, warum denn dann eben nicht die Games? Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren vermehrt Studien zusammen mit der Stiftung Digitale Spielekultur gemacht, die sich an verschiedenen Bildungsplänen und unterschiedlichen Bundesländern orientiert haben. Das heißt, wir sind in Schulen gegangen, in ganz Berlin, in ganz Nordrhein-Westfalen und haben mit mehreren tausend SchülerInnen genau diese Frage gestellt, nämlich warum denn nicht Unterricht mit Computerspielen? Haben uns dazu Themen rausgesucht, die beispielsweise in 8. Klassen total relevant sind und haben dann gesagt, okay, und damit machen wir jetzt eine computerspielbasierte Einheit, die ganz normale Lernziele aus den Bildungsplänen verfolgt. Und das hat hervorragend funktioniert. Und die Kiddies waren hinterher mega begeistert, haben einen großen Lernzuwachs gehabt. Die Lehrkräfte, nachdem sie mal gesehen hatten, dass das ganz normaler Unterricht ist, waren sehr, sehr angetan, die beteiligten MedienpädagogInnen ganz genauso. Und darum ist die Frage total berechtigt, warum denn dann nicht Games? Und das ist auch die, die wir der Bildungspolitik immer wieder auf Foren stellen, wenn wir mit denen in Kontakt sind oder dann eben auch bei Forschungsprojekten mit denen quatschen, zu sagen, es ist nicht so schwierig. Man müsste einfach nur hinter andere Medienformen ein Komma setzen und Computerspiele mit dahinter schreiben, dann hätte man sofort eine Legitimation dafür, weil eine andere didaktische Herangehensweise brauche ich dafür eigentlich nicht.
Ich glaube, was wahrscheinlich viele zurückschreckt, das einzusetzen, ist, dass man sich nicht ganz vorstellen kann, wie das konkret umgesetzt werden soll im Unterricht. Da können Sie mir sicher gerne erklären, wie das vonstatten gehen kann.
Wie alles andere auch. Also das heißt, man guckt sich an, wie ist denn dieser Gegenstand aufgebaut? Das heißt, was passiert da konkret? Welche Themen werden angesprochen? Und als erstes, welches Lernziel will ich verfolgen? Das heißt, gerade nehmen wir jetzt beispielsweise mal diese Studien, die wir da gemacht haben mit der Stiftung zusammen, haben wir uns angeguckt, wir brauchen zum Beispiel einen 8 Stunden für Mathematik in Berlin und es ist halt nun mal das Thema Stochastik. Das heißt, wir müssen mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen und so weiter arbeiten und die Kinder müssen lernen, wie Wahrscheinlichkeitsrechnung erstmal grundlegend funktioniert und welche Darstellungsmittel es dafür gibt. Und dann haben wir gemerkt, dass eigentlich das mit Mario Kart ganz hervorragend zu erreichen ist. Nämlich, indem die Kinder selbst erkundend mit dem Spiel arbeiten, ihre eigenen Ergebnisse notieren und dann vor dem Hintergrund ihrer Ergebnisse mit dem Spiel man alle statistischen Wahrscheinlichkeitsdarstellungen daraus ableiten konnte. Die Planung dieser Einheit war wie mit jedem anderen Gegenstand auch. Das heißt, man überlegt sich, wie leitet man hin, was muss man zu dem Spiel erklären, Erkundungsphasen, Selbsterprobungsphasen, wo die Kinder selbstständig arbeiten durften, Sicherungen, Reflexionsschleifen, also das komplette methodische Handwerkszeug, das Lehrkräfte eigentlich aus dem Unterricht kennen. Nur eben mit einem anderen Gegenstand. Und sobald man das mal gemacht hat, sobald man mal gesagt hat, ja, und das probiere ich aus, sieht man, dass es eigentlich nicht anders funktioniert, nur dass eben der Weg des Lernens nochmal ganz neu bestritten werden kann.
Glauben Sie, dass es trotzdem ein Problem sein kann, jetzt, wenn wir jetzt noch mit dem Beispiel bei Büchern bleiben, bei der Schullektüre, dass Schüler in dem Moment, indem sie etwas machen müssen, keine Lust drauf haben?
Das auf jeden Fall. Also den Habitus zu wechseln zwischen freizeitlichem Zocken und ich darf jetzt einfach mal das machen, worauf ich Bock habe, und dem schulischen Spielen ist natürlich erstmal ein Unterschied. Und na klar waren die Kiddies, die es eben in dieser Mathematikeinheit machen durften, waren total Feuer und Flamme, weil sie gesagt haben, boah geil, jetzt dürfen wir die nächsten 8 Stunden nur Mario Kart fahren. Und dann den Habitus zu wechseln mit, ja, dürft ihr, aber dabei gibt es einen gewissen Erkundungsauftrag, hat dann kurz gebraucht, aber Kinder kennen das aus dem Unterricht, dass sie dann eben gerade Gegenstände haben, wo dann eben geswitcht wird. Beim Literaturunterricht ganz genau dasselbe, wo man dann eben nicht liest, sondern dann an der Stelle spielt. Die Aufgaben, die die Kiddies dabei allerdings hatten, waren exakt dieselben wie mit jedem anderen literarischen Ganzwerk eben auch. Figurenkonstellationen, Handlungsstrukturen rausarbeiten. Nur eben mit einem Computerspiel. Und wenn die das dann verstanden hatten, dass es dieses Lernerische oder dieses Orientierte daran, dass man was lernt, noch zusätzlich braucht, dann war trotzdem der Motivationseffekt extrem groß, weil man eben dabei spielen durfte.
Jetzt ist es so, dass, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler generell, sagen wir jetzt, wenn wir bei dem Beispiel Mario Kart bleiben, affin sind mit der Thematik Computerspiele. Nicht jeder ist irgendwie damit aufgewachsen, groß geworden. Ich kenne Leute, die können immer noch kein Mario Kart spielen und können es nicht so eben lernen. Wie würde man damit umgehen?
Genauso wie mit jedem anderen Unterrichtsgegenstand, wo Kinder nicht dafür affin sind oder wenig Erfahrung haben. Das heißt, langsames Ranführen, eher ausprobieren, auch gemeinsam eben beispielsweise spielen. Genauso wie wenn wir eben im Deutschunterricht der Primarstufe noch Schülerinnen, die noch eine nicht so ausgeprägte Leseflüssigkeit haben, also einfach noch ein bisschen länger brauchen, um Worte zu entziffern, mit schon etwas einen stärkeren Leser oder Leserin eben mit zusammenpacken, um dann eben gemeinsam zu lesen, macht man das beim Spielen ganz genauso. Nämlich, dass man dann sagt, okay, gut, wenn du jetzt eben noch nicht so viel Erfahrung gemacht hast, überhaupt nicht schlimm, jetzt beispielsweise dein Mitschüler oder deine Mitschülerin hat aber schon total viele Ideen, tauscht euch mal aus. Also auch da wieder exakt dieselben methodischen Kniffe, die man ansonsten auch kennt. Und das Spannende ist, dass gerade hat man ja immer so ein bisschen die Befürchtung mit, wie sieht es bei den Mädels aus? Die sind ja vielleicht auch gerade bei Zocken nicht so affin. Und gerade bei den Mädels ist der Lernzuwachs genauso wie bei den Jungs. Das heißt, die sind nicht nur bessere VersteherInnen in ganz, ganz vielen Bereichen, sondern meistens dann auch die besseren SpielerInnen, wenn sie dann in Lernkontexten spielen dürfen. Und Neues ausprobieren triggert Kinder und Jugendliche immer. Darum einfach zutrauen, dass sie das in dem Moment auch triggert und Lust haben, das auszuprobieren. Und ansonsten auffangen wie ansonsten auch.
Nun ist es so, dass wenn wir das jetzt weiterhin mit den anderen Medien, die im Unterricht eingesetzt werden, vergleichen, ein Punkt auffällt. Und zwar Computerspiele, wenn wir jetzt zum Beispiel die Discovery Tour von Assassin's Creed nehmen, sind nicht so einfach zu bespielen auf allen Geräten. Und ich denke jetzt da an einen Schulcomputer, der wird nicht, also die seltensten Schulcomputer werden in der Lage sein, dieses Spiel zu spielen.
Große Problematik, auf jeden Fall, weil nicht jede Schule hat natürlich ein Game Lab irgendwie hier stehen, so wie wir das eben beispielsweise an der PH haben, wo wir irgendwie mit 8 Hochleistungsrechnern dann durchaus irgendwie da mal ein Seminar oder eine Klasse irgendwie bespielen können. Das ist natürlich ein Problem. Aber auch dafür gibt es ganz pragmatische Lösungen. Viele Spiele sind in der Zwischenzeit als App-Umsetzungen einsetzbar. Das heißt, die Tablets, die man meistens ohnehin durch Digitalpaktmittel beispielsweise in der Schule hat, könnte man genauso eben dafür nutzen, dann damit eben nicht nur Lese- oder Rechtschreibübungen im Deutschunterricht oder eben Blitzrechnen für den Matheunterricht zu machen, sondern eben damit sich auch spielerisch mit Games auseinanderzusetzen. Also die eine Variante, App-Umsetzungen nutzen auf jeden Fall. Das zweite ist, sollte man keine Tablets beispielsweise haben oder keine Laptops, die Kooperation mit den Medienzentren, insbesondere hier in Baden-Württemberg, ist ganz hervorragend zu nutzen für eben medienpraktische Projekte, sei es für die Rezeption oder für die Produktion. Das heißt, selbst wenn die Hardware nicht vor Ort ist, dadurch, dass wir hier diese Struktur haben, die Lernen an Schulen unterstützt, einfach sich trauen und die Leute ansprechen und sagen, hey, ich würde das gerne machen, hättet ihr nicht, weil die meisten sind extrem affin dafür und suchen dann was raus, insbesondere dann auch in Kooperation mit den bundesweit vertretenen Computerspielschulen, die als außerkurrikulares Angebot eben auch Zocken für Kinder außerhalb der Schule ermöglichen. Das heißt, Kooperationspartner suchen. Und als drittes ist es natürlich auch so, es muss nicht immer der High-End-AAA-Titel sein, der nur auf der neuesten PlayStation-Generation läuft, sondern es gibt auch ganz, ganz viele spielerische Anwendungen, die entweder browserbasiert sind, die vielleicht kostenlos sind, die eben auch auf den langsameren Schulcomputern und Möhren dann vielleicht mal laufen. Da muss man mal ein bisschen gucken, aber pragmatisch ist das umsetzbar. Es ist nur nicht so einfach im Sinne von, man schließt den Raum auf und alles ist perfekt. Aber wenn man es möchte, dann gibt es da auf jeden Fall pragmatische Wege dafür.
Würde man dann auch sagen, weil das wäre die nächste Problematik, die sich mir stellt, als Hausaufgabe aufgeben, zockt mal das Spiel daheim.
Haben wir in den Studien tatsächlich genauso gemacht, weil wir an der Stelle manchmal, muss man mit dazu sagen, in manchen Klassen mit den eigenen Devices der Kinder gearbeitet haben. Das heißt mit den Tablets und den Smartphones, die die Kinder ohnehin haben. Auch das könnte man sozusagen als Trick, als pragmatischen Trick noch mit heranführen. Sodass man sagen konnte, ihr habt das ohnehin. Darauf könnt ihr jetzt spielen. Kosten sind ähnlich wie bei einer Ganzschrift im Literaturunterricht. Darum nehmt das mit und zockt zu Hause. Oder aber eben dann Hardware, die man vor Ort hat, wie gerade Tablets, dann mitgeben. Funktioniert über viele Leihverträge mit manchen anderen Aufgaben ohnehin schon. Das heißt, auch da gibt es die Möglichkeit. Weil warum sollte man nicht sagen, natürlich kannst du zu Hause dann eben auch mal als Aufgabe zocken. Also über die Wirksamkeit von Hausaufgaben und wie irrsinnig das an mancher Stelle ist, müssen wir da nicht sprechen. Aber wenn man dann sagt, Hausaufgaben möchte man gerne geben, kann man das mit Games ganz genauso machen, weil eben die Aufgabenstruktur dahinter so ähnlich ist.
Und wenn Sie jetzt auf das Potenzial hin vergleichen zwischen den klassischen Medien, die eingesetzt werden im Unterricht und Games, gibt es da Unterschiede, Auffälligkeiten, Gemeinsamkeiten?
Auf jeden Fall. Also die Zugangswege sind unterschiedlich. Wenn wir uns gerade zum Beispiel im Deutschunterricht anschauen, durch welche Zeichenhaftigkeit Geschichten präsentiert werden, haben wir bei Computerspielen natürlich einen sehr interaktiven Zugang. Das heißt, der auf die Handlungen der SchülerInnen ausgelegt ist. Und die müssen halt dann manches auch lesen, aber das ist eine andere Textmenge bzw. Repräsentation. Als wenn ich einfach einen kompletten Roman lese, wo ich mir Welten vorstellen muss, wo ich keine Einwirkung darauf haben kann, was passiert. Das heißt, die Zeichenhaftigkeit ist sehr, sehr unterschiedlich. Dazu ermöglichen Computerspiele auch erfahrungsbasiertes oder problemlöseorientiertes Lernen, was manch anderen Medien nicht unbedingt direkt inhärent ist. Nicht, dass man es ihnen nicht auch durch Aufgaben mit an die Seite stellen könnte, aber Computerspiele konfrontieren uns dadurch, dass sie uns vor Probleme stellen, direkt mit dieser Aufgabe. Das heißt, Computerspiele, Games oder auch App-Games sind eigentlich von Hause aus, wenn sie gut gemacht sind, didaktische Umgebungen. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, den Computerspiele zu anderen medialen Gratifikationen haben, wodurch sie kognitiv aktivierend sind, eben Erfahrungsbasierung, Problemlöseorientierung, die ganzen didaktischen Schlagworte damit dahinter stecken. Gemeinsam ist jedoch allen, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise einen Inhalt präsentieren. Und wie dieser Inhalt präsentiert wird und wie man es dann eben auch für Lernziele nutzen kann, das ist dann Aufgabe der Lehrkraft.
Sie haben ja schon mitbekommen, wie das wir hier haushalten mit den Fragen an die Nächsten. Ich sag Ihnen, wer Ihre Ansprechpartnerin ist, an die Sie die Frage stellen sollen. Und zwar ist das Lisa Breitschwert von der Uni Würzburg. Mhm. Und Ihr Vortrag wird von digitalen Medien in der Erwachsenenbildung und Fortbildung handeln. Mhm. Sie stellt sich die Frage, welche digitalen Medien genutzt werden in der Erwachsenenbildung und wie sich das im Vergleich zu vor Corona geändert hat. Also Erwachsenenbildung, digitalen Medien und Vergleich zu vor Corona und jetzt. Mhm. Sie dürfen der Kollegin eine Frage stellen.
Ja, also erstmal ein super, super spannendes Thema und ich bin schon sehr gespannt, wie dann der Vortrag aussehen wird. Was sich natürlich aber direkt als Frage aufdrängt, wenn man dann eben den Covid-Vergleich machen möchte mit digitalen Medien und ihrer Bedeutsamkeit vor Corona und nach Corona. Haben Sie auch bei sich diesen Digitalisierungsschub erlebt? Bei uns gerade im Fach war gerade dann durch die Covid-Pandemie eine vermehrte Nachfrage danach, nach digitalen Konzepten, nach Potenzialen, nach Analysen, weil urplötzlich die Bedarfe da so groß waren. War das bei Ihnen auch so oder war die Erwachsenenbildung schon immer digitales Vorreiterland?
Danke für die Frage.
Sehr gerne.
Und danke an Sie, Lisa König von der PH Freiburg. Wir freuen uns auf die kommende Woche und Ihren Vortrag. Und bis dahin wünsche ich euch, den Zuhörenden und uns eine gute Zeit.
Eine schöne Woche noch. Bis nächste Woche.
Medien, Bildung, Digitalisierung. Der Podcast zur Ringvorlesung der PH Freiburg. Moderation und Produktion: Nina Brieke und Peter Ruch. Musikkomposition: Peter Ruch. Gefördert durch die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg im Rahmen des Projektes Journalismus und Medienbildung an pädagogischen Hochschulen.